Wir sind zurück aus der Sommerpause mit einer neuen Folge Flutlicht an. Heute spreche ich mit Lina Bürger. Die hat eine Forschung betrieben zum Thema Depressionen und Angststörungen bei FußballerInnen. Und wir schauen heute gemeinsam darauf, was sie rausgefunden hat bei einer Langzeitbeobachtung von Sportlern und Sportlerinnen. In Hoffenheim hat sie das gemacht und in Zusammenarbeit mit der Uni Heidelberg, an der sie selbst studiert. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 80 von Flutlicht an. Ja, wir haben tatsächlich schon 80 Folgen. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und ich hoffe, ihr hattet alle eine ganz famose Sommerpause. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann befinden wir uns zwischen den beiden Halbfinals der Europameisterschaft der Männer und vor dem Finale am Sonntag. Und gleichzeitig befinden wir uns aber auch so ein bisschen vor dem Olympischen Fußballturnier der Frauen vom 25. Juli bis 10. August und ganz generell vor den Olympischen Sommerspielen. Und solche großen Events bedeuten für Athletinnen natürlich einerseits die Chance auf tolle Erlebnisse, aber auch den Umgang mit Rückschlägen. Und wir wollen heute unter anderem darüber sprechen, wie SportlerInnen sowas eigentlich verarbeiten und auch so ein bisschen generell, wie es um psychische Gesundheit im Fußball bestellt ist und wer da eigentlich drauf schaut, weil die Stars im Fußball werden zwar immer größer, aber das bedeutet leider nicht automatisch bei allen Vereinen, dass eben auch die Psyche mit in den Blick genommen wird. Aber eine, die die Psyche in den Blick nimmt, zum einen in ihrem Job und zum anderen jetzt auch in ihrer Forschung und die außerdem selbst eine Laufbahn als aktive Fußballerin hinter sich hat, seit 2022 als Sportpsychologin bei der TSG Hoffenheim arbeitet, ist Lina Bürger und mit der rede ich heute. Hallo, liebe Lina.
Hallo, Mara.
Ja, ich freue mich total, dass du da bist und ich habe mir mal ein bisschen angeschaut, was du eigentlich so getrieben hast, bevor du bei der TSG wieder, muss man ja sagen, gelandet bist und habe gesehen, du bist in Wiesbaden geboren, da lebe ich ja. Das ist aber genauso ein Zufall wie die Tatsache, dass du beim Projekt Kick It Like Lira von Dana Rösiger dabei warst, mit der wir hier nämlich zuletzt gesprochen haben in Folge 78. Ich würde das aber tatsächlich gerne mal so als ein bisschen ums Eck quasi Einstieg nehmen. Hast du noch irgendwelche besonderen Erinnerungen an das Shooting?
An das Shooting mit der Dana? Ja, ich glaube, ich kann mich daran ganz gut erinnern, weil die hatte schon immer so, die waren schon anders als normale Shootings. Also sonst hatten wir ja einfach diese normalen DFB-Liga-Shootings. Und die Shootings von der Dana, die hat schon versucht, irgendwie nochmal eine andere Seite irgendwie von uns zu zeigen. Es war ganz cool, ja.
Ich frage nämlich auch deswegen, weil ich mich mit ihr eben da neulich drüber ausgetauscht habe und sie so gesagt hat, sie möchte, dass diese Bilder, die sie macht, auch immer so eine Form von Selbstermächtigung für die Spielerinnen sind. Geht es so in die Richtung dessen, was du damals empfunden hast?
Ja, das kann schon sein, ja, dass das irgendwie, es war auf jeden Fall besonders, genau, sie hat dann auch versucht, da irgendwie unseren Charakter vielleicht ein bisschen mehr drinnen zu spiegeln, da kann ich mich ganz gut dran erinnern.
Du hast zusammen mit einmal Lena Steindorf vom Research Lab der TSG Hoffenheim und mit Dorota Reis, Jan Spielmann und Jan Meyer eine Studie vorgelegt zum Thema Depression and Anxiety Symptoms in Elite Soccer Athletes, also Depressionen und Merkmale von Angststörungen in ProfifußballerInnen. Und ihr habt das als Langzeitbetrachtung über eine Saison angelegt. Unterstützt seid ihr von den Trainerinnen und Sportpsychologinnen der Akademie worden. Vielleicht mal als erstes die Frage, wie ist bei euch überhaupt die Idee entstanden, sich in diesem Bereich irgendwie forschungstechnisch reinzubewegen?
Ja, das war damals tatsächlich im Rahmen meiner Masterarbeit. Also das war ursprünglich meine Masterarbeit und da hatte ich halt die Überlegung, naja gut, wozu soll ich die schreiben? Ich war im klinischen Master, also mit dem Schwerpunkt irgendwie was Klinisches zu machen und hatte natürlich irgendwie im Hinterkopf oder nebenher immer meine Leidenschaft für den Fußball und da eben auch noch gute Kontakte zur TSG. Und so kam ich dann auf die Idee, das mal zu untersuchen, wie das denn bei uns im Verein so aussieht. Und hatte dann natürlich super Unterstützung, gerade von Lena Steindorf, die eben meine Hauptbetreuerin war, damals noch an der Uni in Heidelberg. Und genau, da hatte ich dann tatsächlich relativ viele Freiheiten, da einfach meine Ideen mit einzubringen. Musste mich dann nicht wie jetzt viele andere an irgendeinem Forschungsprojekt hängen, sondern wir konnten das dann im Team irgendwie alle zusammen auf die Beine stellen. und dann eben genau eigentlich ja meinen Interessensbereich oder so die Forschungsidee einfach ja untersuchen und uns das mal angucken.
Mhm. Und ich durfte das mir auch im Vorfeld unseres Gespräches anschauen, dankenswerterweise. Ihr habt auf der einen Seite bestehende Forschung betrachtet, die es ja durchaus gibt, aus der man so ein bisschen zum Beispiel ablesen kann, dass psychische Störungen bei LeistungssportlerInnen ähnlich häufig sind wie im Rest der Bevölkerung, dass aber SportlerInnen häufiger betroffen sind als Sportler. Und zum anderen habt ihr dann aber eben die Feststellung so gemacht, dass eine Langzeitbeobachtung fehlt und genau das euch eben überlegt. Kannst du ein bisschen was zur konkreten Umsetzung sagen? Also das ist jetzt, läuft jetzt wieder unter dem Motto, ich weiß es natürlich eigentlich, aber die HörerInnen wissen es noch nicht. Deswegen wäre es cool, wenn du mal erklärst, wie ihr das mit den Überprüfungen und den Zeitpunkten der Überprüfung angegangen seid und auch was für eine Gruppe von SportlerInnen da mit drin war.
Genau, also du hast ja den aktuellen Forschungsstand schon richtig gut kurz zusammengefasst. Es ist tatsächlich so, dass wir da dieses ganz grobe haben, das kommt ungefähr ähnlich häufig vor, aber die Prävalenzraten, also wie oft es wirklich vorkommt, ist total schwankend und es kommt immer, ist immer davon abhängig, wie, also wen ich frage überhaupt, wie ich dann auch befrage und wann ich das mache. Und um das so ein bisschen genauer uns anzuschauen, eben bei im gesamten Verein, ohne dass wir irgendwie jetzt eine Stichprobe haben, die sich irgendwie selbst rekrutiert und dadurch vielleicht so ein bisschen verzerrt ist, wollten wir uns wirklich angucken, okay, wie ist es in Hoffenheim wirklich von der U12 komplett die gesamten Teams bis hoch zu den Profis und eben die beiden Frauenmannschaften hatten wir auch mit drinne und haben die dann eben untersucht. Wir machen in Hoffenheim regelmäßig sowieso schon seit Jahren sportpsychologische Diagnostik zu sportpsychologischen Fertigkeiten. Die konnten wir dann damit verbinden, konnten da dann eben unsere Screeningbögen zu Depressionen und Angststörungen mit reingeben und haben diese diese Fragebögen denen dann tatsächlich viermal im Jahr gegeben im Verlauf von einer Saison, so immer so im Abstand von knapp 3 Monaten, also so 10 mhm. Wochen ungefähr. Und haben es dann eben in verschiedenen Saisonphasen, also Sommervorbereitung, während der Hinrunde, dann Beginn der Rückrunde und kurz vor Saisonende, haben wir uns da angeguckt, wie das sich so entwickelt im Saisonverlauf.
Mhm. Ist das quasi ein übliches Vorgehen, dass man das Thema Angststörung da immer mit drin hat, wenn man auf Depressionen schaut, weil es ja durchaus auch Verknüpfungen gibt? Oder war das was ihr euch jetzt speziell vorgenommen habt, auch vielleicht wegen Thema Druck? Weil man muss ja immer so ein bisschen aufpassen, wenn man über das Thema Depressionen im Sport spricht. Es gibt ja so ein bisschen eine Tendenz von Leuten, die da sehr von außen drauf schauen, die dann irgendwie so sagen, ich sag mal, eine klinische Depression kommt jetzt vielleicht dadurch, dass man irgendwie Stress hat vor einem Spiel und diese Zusammenhänge sind ja so ein bisschen konstruiert.
Ja, das sind, wir wissen einfach aus der Forschung, dass in Mannschaftssportarten Depressionen und Angststörungen so die häufigsten Störungsbilder sind, die am häufigsten mhm. vorkommen. Also wir haben auch Essstörungen, die im Leistungssport gehäuft vorkommen, tatsächlich aber eher in Individualsportarten. Deswegen haben wir das uns nicht so angeschaut, sondern wir haben eben geguckt, Depressionen und Angststörungen. Und dass da so ein paar, also es ist richtig, dass man gucken muss, dass jetzt, wenn ich einmal irgendwie diesen Wert im Fragebogen übertroffen habe, dann heißt es nicht sofort, dass ich eine klinische Diagnose habe von einer Depression. Mhm. Also es ist nicht gleichzusetzen. Man muss da schon dann natürlich irgendwie zum Experten gehen. Da gehört dann vielleicht noch ein bisschen mehr dazu als nur ein paar, also depressive Symptome. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon ziemlich hoch, dass wenn man diesen Wert übertrifft, dass man dann eben schon auch wirklich eine klinisch relevante Depression vorliegt.
Mhm. Das, was ich meinte, also ich finde es an der Stelle nur wichtig, das quasi rauszuarbeiten. Es gab ja mal eine Zeit lang im Sport, gerade auch rund um den Suizid von Robert Enke und ähnlichen Geschichten, die da SportlerInnen eben passiert sind, so ein bisschen so eine Tendenz zu so einer Vereinfachung, ne? Also dass man diesen Druck direkt eben mit einer Depression oder mit einer Depressionsgefahr gleichsetzt. Und korrigiere mich, wenn ich da jetzt irgendwie selber auch irgendwie schwimme. Aber es sind ja dann immer noch mal große Unterscheidungen zwischen depressiven Symptomen, depressiven Phasen und einer Depression und vor allen Dingen halt eben auch der Frage, also was ist jetzt tatsächlich der Auslöser, oder?
Genau, also meistens ist es tatsächlich nicht so, dass jetzt eine Sache, also eine Sache alleine löst jetzt keine Depressionen aus. Es sind immer verschiedene, also immer ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Faktoren. Also da gehört natürlich sowas wie eine genetische Disposition dazu. Da gehört Stress dazu, der aber jetzt eher, also wir wissen eigentlich, so ganz kurzfristiger Stress ist gar nicht so, so ein großer Risikofaktor, aber was gefährlich wird, ist langfristiger chronischer Stress. Da kann es wirklich gefährlich werden. Und genau, das sind, also es ist eigentlich nie so, dass man sagen kann, ja, da ist jetzt das eine passiert und deswegen ist es passiert, sondern, also ne, in der Folge hat sich die Depression irgendwie draufgesetzt, sondern es sind immer ganz viele verschiedene Faktoren aus der Lebensgeschichte. Und dann ist ja auch noch beim Leistungssport so, dass da natürlich einerseits diese Sachen, also diese sportspezifischen Faktoren, die gibt's natürlich. Aber es gibt ja, also die Leistungssportler sind ja auch ganz normale Menschen irgendwie, ne? Mhm. Und die haben natürlich auch ihre Geschichte, die sie mitbringen und ihr Elternhaus und alles Mögliche, wie ganz normale andere Menschen, die eben so eine Geschichte haben, wo für die gelten ja auch die ganz normalen allgemeinen Risikofaktoren, nicht nur die sportspezifischen.
Kannst du vielleicht ein bisschen sagen, also du hast jetzt schon angesprochen, es gibt einen Unterschied von Häufigkeiten zwischen Teamsport und EinzelsportlerInnen. Was sind denn so Erkenntnisse, wo man vielleicht sagen kann, das war euch aus der Literatur im Prinzip auf die Art und Weise schon ein Stück weit bekannt, das habt ihr vielleicht bestätigen können oder da habt ihr ähnliche Erkenntnisse gewonnen? Und was waren aber auch Punkte, wo man sagen kann, das ist jetzt neu gewesen?
Was auf jeden Fall so sich bestätigt hat, womit auch zu rechnen war, war tatsächlich so diese Tatsache, okay, es gibt auch bei uns im Fußball gibt's einfach ein paar Spieler, die darunter leiden, unter Depressionen oder unter Angststörungen, je nachdem. Was sich auch gezeigt hat, was wir jetzt nicht spezifisch untersucht haben, aber was sich auch gezeigt hat, eben, dass auch das zusammenhängt, ne, dass es Depressionen und Angststörungen, dass es sich oft auch überschneidet, dass man irgendwie dann vielleicht eher beides hat. Und was sich auch gezeigt hat, was vorher so ein bisschen auch zu erwarten war, war schon, dass es auch bei den Frauen, das hast du ja vorhin schon gesagt, ne, dass es bei den Frauen häufiger vorkommt als bei den männlichen Spielern. Das waren so die Sachen, die sich eigentlich bestätigt haben.
Ganz kurze Zwischenfrage, was gibt es da für einen Erklärungsansatz? Warum ist das bei Frauen häufiger?
Boah, das hat ganz, ganz viele verschiedene Facetten. Das hat zum einen ist es natürlich auch irgendwie Sozialisierung. Das hat biologische Ursachen. Das kann man jetzt gar nicht so genau festlegen. Das ist aber tatsächlich egal, ob wir Sportlerinnen untersuchen oder in der allgemeinen Bevölkerung oder welche Gruppe wir uns da anschauen. Das zeigt sich eigentlich überall, dass Frauen da einfach das mehr angeben. Das heißt gar nicht, dass sie vielleicht unbedingt viel, viel mehr darunter leiden. Das kann auch sein, dass die da auch einfach in dem Selbstbericht ein bisschen offener sind. Wir wissen aber auch aus der Psychotherapieforschung, dass viel, viel mehr Frauen sich Hilfe suchen, dass sie im Hilfesystem landen. Männer vielleicht eher nicht, was ja wiederum so ein Grund, also Sozialisierungsfrage ist. Mhm. Das kann man gar nicht so genau sagen. Wo es dann letztlich tatsächlich so ist, dass es bei Männern häufiger vorkommt, ist tatsächlich beim Suizid.
Würde man ja jetzt, wenn man erstmal so drauf schaut, sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit der Zeit besser mit Themen zurechtkommt, steigt vermutlich auch, wenn man drüber spricht, ne? Also dieses eher weniger drüber sprechen und dann aber eher eben zu so einer Konsequenz greifen, ist ja jetzt nicht ganz unwahrscheinlich, dass es da Zusammenhänge gibt.
Absolut, ja, das kann schon sein, ja.
Glaubst du denn oder ist das eher so im Bereich Hörensagen dann angesiedelt, dass bei den Frauen auch so strukturelle Thematiken mit reinspielen, die es ja eben nun mal nicht nur im Sport gibt, sondern eben auch in ganz so anderen gesellschaftlichen Bereichen, weil es ist ja beispielsweise auch so, dass von bestimmten Thematiken man weiß, da sind Minderheiten ganz anders betroffen und es gibt ja schon, je nachdem, ich sag jetzt mal, wo man in so einer leider Gottes ja immer noch sehr schwierig zu bekämpfenden gesellschaftlichen Hackordnung sich befindet, auch unterschiedliche Auslöser.
Ja, das kann schon auch mit strukturellen Sachen zu tun haben. Ne? Wir wissen, also es ist zum Beispiel auch so, dass die NLZs für die Jungs, die haben ja das verpflichtet, dass da ein Sportpsychologe mit an Bord ist Und wir haben ja zum Beispiel gar keine NLZs für die Frauen im Nachwuchsbereich. Das ist tatsächlich, wie du jetzt sagst, das haben wir in unserer Studie nicht untersucht. Ne? Wir haben das anonym gemacht, wir haben keinerlei Erklärungsfaktoren oder so erhoben. Wir haben auch die Jugend, also die Nachwuchsmannschaften von den Frauen nicht erhoben. Das heißt, das können wir überhaupt gar nicht so beantworten. Das ist jetzt einfach nur Spekulation, dass es vielleicht damit auch zusammenhängt, dass die einfach auch strukturell weniger Unterstützungsmöglichkeiten haben.
Wieso habt ihr die nicht miterhoben?
Das hatte tatsächlich organisatorische Gründe, also weil, wie gesagt, es war im Rahmen meiner Masterarbeit, wir hatten da jetzt keinerlei irgendwie Forschungsgelder oder irgendwas so und das hätte tatsächlich einfach den Rahmen gesprengt, alle also Mannschaften von den Frauen auch noch mitzuerheben. Wir haben da eben nur die U20 und die Frauenteams, weil die Nachwuchsmannschaften zählen auch gar nicht nach den DFL-Kriterien, wie gesagt, mit den NLZs und so, da gehören die gar nicht in diese in die Förderung rein. Deswegen hatten wir die da außen vor gelassen. Wir haben aber aktuell in Planung auf jeden Fall, dass wir uns das nochmal genauer anschauen mit den Frauen und auch mit den Nachwuchsmannschaften von den Frauen.
Mhm. Du hast schon gesagt, du hast dein Studium in Heidelberg gemacht. Wie kann man sich denn so eine Zusammenarbeit dann zwischen Uni und Verein vorstellen? Wie hast du das in die Wege geleitet? Wie hat das dann ineinander gegriffen?
Das war bei mir vielleicht so ein bisschen, also ist vielleicht gar nicht so eine allgemeine Antwort, sondern es war jetzt so ein individueller Fall bei mir. Wir waren da relativ auf uns alleine oder ich in dem Fall war relativ auf mich alleine gestellt von der Uni. Hatten wir da relativ viele Freiheiten. Wir brauchten halt die Betreuerin. Das hat bei mir die Lena Steindorf gemacht. Die hat dann immer darauf geachtet, dass es auch alles wissenschaftlich korrekt und seine Richtigkeit hat und so. Da hatte sie so ein bisschen den Hut drüber. Aber ansonsten war jetzt die Uni, außerhalb jetzt von der Lena, war die Uni da jetzt gar nicht so extrem involviert und war dann eher so eine Kooperation eben mit der TSG.
Mhm. Und schauen wir doch mal auf das, was ihr unter anderem rausarbeiten konntet an Ergebnissen. Die Angstsymptomatik und die Depressionssymptomatik hat ja unterschiedliche Ergebnisse zutage gefördert, wie, ich sag mal, der in Anführungszeichen Saisonverlauf ist. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, genau. Also bei den Depressionen, die haben wir uns angeschaut. Das war jetzt auch so ein bisschen das Neue an der Studie, dass wir gucken, wie entwickelt es sich im Saisonverlauf. Und da hat sich eben bei den depressiven Symptomen gezeigt, dass die sich im Durchschnitt eben, dass sie im Saisonverlauf linear ansteigen. Also dass sie in der Sommervorbereitung tatsächlich noch relativ niedrig waren, jetzt auch im Vergleich irgendwie zu anderen Studien mit ähnlichen Erhebungen. Und dass dann die depressiven Symptome im Saisonverlauf schon leicht zugenommen haben. Es waren jetzt keine Rieseneffekte, also es war jetzt nicht von 0 auf 100 oder so, aber es waren schon signifikante Effekte, die ja dann schon auch einen Unterschied machen können. Und bei den Angstsymptomen war es so, dass die sich ein bisschen anders entwickelt haben. Und zwar haben die auch relativ niedrig gestartet in der Sommervorbereitung und die stiegen dann auch an und waren in der Winterpause hatten die so einen richtigen Peak, also da hat man es richtig beobachten können, dass da so ein Knick war nach oben, der auch mittelstark war vom Effekt her. Und der war dann aber gegen Saisonende, ist er wieder auf das Ausgangsniveau zurückgegangen.
Ich finde das total spannend, also weil das mit den Angstsymptomatiken, finde ich, kann man sich, also man versucht ja dann immer laienhaft, sich die Sachen auch irgendwie herzuleiten, ne? Woran könnte es liegen? Das macht ihr ja sicherlich auch, nur halt eben nicht laienhaft, sondern mit eurer entsprechenden Expertise. Und dass es bestimmte Zeitpunkte gibt, gerade vielleicht die Winterpause, wo ja auch in Vereinen mal Resümee gezogen wird, wie war vielleicht die Leistung von einem Spieler, einer Spielerin in der Hinserie, wie geht es in der Rückserie weiter und so, also dass es da diese Ausschläge gibt, finde ich super nachvollziehbar, hätte man vielleicht sogar auch so erwartet. Kannst du gleich gerne mal sagen, wie du das siehst? Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass das mit der Zunahme der depressiven Symptome im Symptomverlauf also schon verwunderlich ist, wenn man so von außen laienhaft drauf schaut, weil ihr habt ja auch ganz unterschiedliche Teams untersucht, also SpielerInnen aus ganz unterschiedlichen Teams, die sicherlich auch total unterschiedliche Saisons hatten und so. Ist das dann so ein Belastungsfaktor oder wie erklärt ihr euch das?
Genau, also wie du schon gesagt hast, auch wir können bei den Erklärungen nur spekulieren erstmal, weil wir da einfach noch nicht, also weil es dazu noch nicht so viel gab irgendwie vorher und weil es auch einfach, weil wir nichts also erhoben haben, weil wir das alles anonymisiert gemacht haben, damit wir ehrliche Antworten bekommen. Aber das stimmt, also das mit den Angststörungen, Angstsymptomen, konnten wir uns auch so ein bisschen damit erklären, dass es dann eben zu Beginn der Rückrunde finden die Feedbackgespräche auch statt, also in den gesamten Jugendmannschaften, ne, wirst du übernommen in die nächste, in die höhere Jugend. Da ist natürlich, das kann ja schon große Ängste und Sorgen auslösen. Ja. Und auch bei allen anderen, ne, da geht es irgendwie in die entscheidende Saisonphase. Das ist auch sowohl auf individueller Ebene werden da Zukunftsentscheidungen getroffen, aber auch auf Mannschaftsebene. Das mit den depressiven Symptomen, dass sie so anstiegen, also generell muss man sagen, dass wir das nicht ausschließen können, dass das jetzt auch, wenn wir irgendwie eine vergleichbare Stichprobe, die nicht irgendwie aus dem Leistungssport kommt, dass das da genauso gelaufen wäre, das können wir jetzt mit der Studie nicht ausschließen. Aber das kann schon sein, dass es quasi im Saisonverlauf einfach, ja, dass es einfach so ein bisschen kräftezehrend ist für die Psyche auch, ne? Dass so eine Saison eben viele Ressourcen beansprucht und es dann, ja, vorhin habe ich gesagt, chronischer Stress ist ein Risikofaktor und dass sowas vielleicht dann auch eine Rolle spielt. Das kann natürlich auch ein Effekt sein, gerade so im Winter der Anstieg, der auch so ein bisschen jetzt im Volksmund bekannt als Winterdepression. Aber das ist schon was man auch bei anderen findet, dass im Winter die Symptome von Depressionen so ein bisschen ansteigen. Aber das erklärt zum Beispiel nicht, warum die im Frühling dann nicht wieder abgefallen sind. Also genau, das wäre dann schon so eine Frage, könnte vielleicht schon an so einer kräftezehrenden Saison einfach liegen, genau. Und warum das im Sommer noch so niedrig war, bei beiden, das haben wir uns so ein bisschen damit erklärt, dass es vielleicht einfach auch in der Sommervorbereitung, ne, da ist irgendwie jeder, das ist so ein Neustart, das ist jeder wichtig, jeder ist vielleicht sogar gleich wichtig am Anfang erstmal, jeder hat so seine Aufgabe in der Vorbereitung, spielen immer, alles wird durchgewechselt, wird viel Teambuilding gemacht und dass das dadurch dann auch noch Sommerferien bei den Jugendspielern, dass es ja dann einfach auch weniger, ja, weniger Stressfaktoren irgendwie sind.
Man kommt einfach auch aus einer Phase, in der man die Möglichkeit hat, die Akkus so ein bisschen aufzuladen. Ne? Also dann gerade das, was du gesagt hast mit so dem langfristigen Stress, der ist da natürlich, also es gibt keine so große Bruchphase quasi, wo der Stress so lange unterbrochen ist wie im Sommer im Sport. Was ich ganz spannend finde, du hast gesagt, das ist natürlich alles anonymisiert gelaufen, auch um den Teilnehmenden eben die Möglichkeit zu geben, tatsächlich ganz offene Antworten zu geben. Bedeutet das auch, dass so Sachen wie beispielsweise, ob jemand sich in einer Verletzung befindet oder so, nicht abgefragt wurden, um eben keine Rückschlüsse auf Personen machen zu können? Oder ist sowas schon, gab es die Möglichkeit, sich zu sowas irgendwie zu äußern?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also eben aus dem Grund, dass wir die Spielerinnen von uns kennen und wenn wir das erhoben hätten, dann hätten wir schon ziemlich genau zuordnen können, wer das ist. Und das wollten wir einfach nicht. Und deswegen haben wir das alles komplett außen vor gelassen.
Ist das was dich in einem zweiten Schritt interessieren würde? Weil die Frage, wie beispielsweise Verletzungen oder auch die Frage, wie oft jemand zum Einsatz kommt und wie oft nicht, reinspielen, das wäre ja super spannend, oder?
Voll, das wäre richtig spannend gewesen. Also wenn wir es jetzt natürlich, hätten wir die Möglichkeit gehabt, irgendwie das unter Vollnamen zu erheben und dann hätten wir alle möglichen Faktoren gehabt, mit denen wir das erklären können und hätten ja alles vielleicht uns anschauen können, die Spielzeiten, irgendwelche, die Stressverarbeitungsstrategien, alles Mögliche, was wir so mit den Spielerinnen eben normalerweise machen, hätten wir dann gewusst. Aber wir wollten tatsächlich wirklich erstmal gucken, wie es wirklich ehrlich aussieht. Und jetzt wissen wir, okay, es ist ein Thema. Und jetzt ist im nächsten Schritt die Frage, wie wir das machen, wie wir damit umgehen wollen, was da möglich ist auch und was eben nicht. Auch aus so einer ethisch-moralischen Perspektive.
Wäre es denn, ohne jetzt die Nachfolgeforschung vorschlagen zu wollen, aber wäre es denn eine Möglichkeit, also wenn man sich mal vorstellt, man würde sowas über den Saisonverlauf tatsächlich, ich sag mal, bei allen 18 Clubs in der ersten Liga erheben, sowohl für die erste Mannschaft als auch für die Nachwuchs- und die Frauenteams, dann könnte man ja solche Faktoren wie Verletzung, Häufigkeit der Einsätze und so weiter mit abfragen, weil es diese Möglichkeit des Rückschlusses auf die Person nicht mehr gäbe, wenn man am Ende dann vielleicht auch gar nicht weiß, wer spielt irgendwie bei welchem Verein oder so. Und man hätte natürlich auch eine ganz andere zahlenmäßige Basis. Ist das was, eine Richtung, in die du denkst? Oder bist du jetzt erstmal so in auch den Vereinsstrukturen, dass du denkst, man baut jetzt vielleicht dann erstmal innerhalb des Vereins das erstmal noch stärker aus?
Das wäre natürlich die Wunschvorstellung für die Forschung. Also wenn wir jetzt eine Vollerhebung hätten von allen 18 Bundesliga-Vereinen oder von mir aus von allen, die ein NLZ haben oder auch von allen Frauenmannschaften oder so, das wäre natürlich der Wunsch oder der Traum vielleicht. Aber ich glaube, jeder, der schon mal Forschung gemacht hat, der weiß, dass es super schwierig ist, da eben Antworten zu bekommen. Gerade auf Fragen, die vielleicht nicht so trivial sind. Und das ist super schwierig. Deswegen wird es leider nicht umsetzbar sein. Wir sind aktuell auf der Suche eben nach Vereinen, die mit uns zusammen zumindest mal das sich so anschauen. Und wir sind da super froh, wenn wir da, glaube ich, 2, 3 andere Bundesligisten finden, die dazu bereit sind. Aber ja, das ist nicht so leicht. Also gerade auch aus Vereinssicht, naja, warum soll ich denn dem Research Lab mal die Daten von meinen Spielern geben?
Ach ja, mir fielen da ein paar Antworten ein, aber ich meine, da sind wir dann jetzt auch wieder beim Thema, warum eben Teampsychologinnen und Psychologen nicht standardmäßig in der Bundesliga der Männer dabei sind. Ich meine, man muss ja sagen, es ist ja immerhin schon mal etwas, dass sie für die NLZs vorgeschrieben sind, aber ja, wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen. Ihr hattet in der Studie einen deutlich höheren Anteil an Männern als an Frauen. Aber ihr habt auch in Bezug auf Frauen relevante Beobachtungen gemacht. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, also prinzipiell, dass eben die Frauen da schon auch einfach häufiger davon betroffen sind, jetzt im Vergleich zu den Männern. Wobei wir da natürlich nur 2 Mannschaften haben, das muss man so ein bisschen in Klammern setzen. Wenn wir uns da jetzt den Verlauf zum Beispiel nur von den Frauen, was wir natürlich auch gemacht haben, irgendwie angucken oder so, das ist schon sehr, sehr selektiv. Wenn ich da jetzt wirklich nur 2 Teams habe, dann sind es jetzt keine Ergebnisse, die irgendwie generalisierbar werden auf andere Frauen oder Leistungssportlerinnen.
Was würde dich da in Bezug auf aufbauende oder daran anknüpfende Forschung interessieren? Was für Fragen würdest du da gerne noch nachgehen?
Was wir auf jeden Fall jetzt machen wollen, ist eben diese, also ähnliches Design tatsächlich mit den Frauen, also was die Lena Steinhoff jetzt auch in die Hand nimmt vor allem, ist, dass wir uns da eben angucken wollen, vielleicht auch den Vergleich, ne, dass wir dann auch eine Vergleichsgruppe haben, dass wir uns das nicht nur bei den Leistungssportlerinnen anschauen, sondern eben auch bei den Amateursportlerinnen, also ob das vielleicht Sachen, und dann kann man ja ein bisschen erklären, ne, sind es Sachen, die jetzt nur mit dem Leistungssport zusammenhängen oder kommt es auch bei denen vor, da so ein bisschen Vergleich zu machen, auch über verschiedene Altersstufen zu schauen, wie das da ist, das sind alles so offene Fragen und natürlich das, was wir vorhin gesagt haben, das wäre, also ne, die Spielerinnen, die geben jeden Tag an, wie sie geschlafen haben, wie es ihnen geht, ob die ihre Periode haben, also die geben alles an, aber wir können es natürlich anonymisiert nicht verwenden für unsere Forschung. Das können wir nicht gut miteinander koppeln. Aber das wären natürlich jetzt in der Traumvorstellung oder Wunschvorstellung wären das natürlich alles Sachen, die da total spannende Fragen wären, das zu untersuchen.
Ja, das ist ja auch fast ein bisschen schade. Also natürlich ist es einerseits total wichtig, da das Thema Persönlichkeitsrechte eben auch zu wahren. Und man weiß ja also bis hin irgendwie dann klar in Medienlandschaft und so weiter sowieso immer eigentlich erstaunlich viel über Gesundheitszustände von Spielerinnen und Spielern, eben weil es so ein großes Thema ist in diesem Zirkus Fußball. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich super spannend, wenn man diese Verknüpfung wissenschaftlich machen könnte.
Ja, absolut.
Müssen wir nochmal drüber schlafen. Ja. Ihr habt für einen Vortrag über die Forschung basierend auf den Ergebnissen und auch auf früheren Studien so ein bisschen eine Übersicht gemacht zum Thema Leistungssport. Einerseits als Risikofaktor, andererseits auch als Ressource. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Also welche Risiken kommen durch den Sport in so ein Leben rein und wo kann Sport aber auch Leistungssport eben auch Ressource sein?
Ja, das ist eine total spannende Frage, weil das ist tatsächlich so der Haupt, also so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das immer beides irgendwie auch ist, ne? Also einerseits ist der Leistungssport, dann ist man ständig, man hat ständig Druck, man ist irgendwie ständig im Konkurrenzkampf mit anderen, muss sich beweisen, muss sich zeigen. Man hat Verletzungen, die einen da total aus der Bahn werfen können. Man hat ganz, ganz spezifische Risiken, also die einfach ein großes Risiko für die Gesundheit sind. Aber gleichzeitig, es wird deswegen oft auch ein bisschen, ja, wenn man es jetzt aus einer Seite so ganz extrem sieht, auch vielleicht manchmal so aus Elternsicht oder so, ne, da wird es dann total schwarz gemalt, sag ich mal, der Leistungssport. Und andererseits ist es aber auch eine wahnsinnige Ressource überhaupt, dass ich, ne, im Sport generell, dass ich sportlich aktiv bin, überhaupt hat ja schon eine total positive Wirkung auf die psychische Gesundheit und also natürlich auch auf die körperliche, aber auch auf die psychische Gesundheit. Und da ist es nur leider nicht so, dass es linear ist. Also es ist leider nicht so, dass je mehr Sport ich mache, desto gesünder ist es, sondern es ist leider so, dass irgendwann habe ich das gemacht und habe den positiven Effekt und es ist dann nicht mehr besser, je mehr ich mache. Mhm. Aber trotzdem habe ich eben diese körperliche Aktivität, was irgendwie eine Ressource ist. Ich habe jeden Tag, also ich bin immer in der Gruppe, ich habe soziale Interaktion. Ich lerne total viel in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich lerne irgendwie auch tagtäglich mit Rückschlägen und mit Misserfolgen und eigenen Fehlern umzugehen. Also da sind super viele Aspekte im Leistungssport, die sowohl eben positiv sind, aber eben auch negativ sein können. Und ja, da deswegen kann man das nicht sagen, also kann man den Leistungssport jetzt nicht verteufeln, dass er irgendwie schlecht ist für die psychische Gesundheit. Mhm. Das darf man dann nicht außer Acht lassen, dass es eben auch total die Ressource sein kann für Sportler.
Und gleichzeitig im Sport, wie eben auch außerhalb des Sportes, sind viele von diesen Punkten, könnte ich mir vorstellen, auch total individuell, oder?
Absolut, das ist auch, also genau, individuell und auch im Lebens-, also im Karriereverlauf ist es, wenn man das jetzt mal als vage betrachtet, dann schlägt es mal in die eine Richtung aus und mal in die andere. Also das ist total individuell, absolut.
Wir haben das am Anfang kurz angesprochen. Du warst ja auch aktive Fußballerin. Du warst sehr lange, 2013 bis 2020, wenn ich es richtig weiß, bei der TSG. Bist dann nach Freiburg gewechselt und warst da bis 2022. Also nochmal zwei Saisons. Hast in deiner Karriere auch mit vielen unfreiwilligen Pausen zu tun gehabt und auch einem letztlich, kann man schon sagen, glaube ich, durch Verletzung bedingten frühen Karriereende. Magst du den HörerInnen ein bisschen so deine Erfahrung da schildern?
Ich glaube, also dieses Beispiel mit diesem Risiko und Ressource, das kann ich aus eigener Erfahrung ganz gut dazu erzählen tatsächlich, weil das schon auch so ist, dass, ja klar, ich habe sehr, sehr viele Verletzungen irgendwie erlebt und unter denen leidet man dann als Leistungssportler natürlich nochmal ganz anders, als wenn man sich jetzt sonst irgendwie verletzt, ne? Man wird da total aus seinem Umfeld gerissen, man ist plötzlich nicht mehr bei seinen Freunden, bei seiner Mannschaft tagtäglich, sondern da ändert sich dann schon der Tagesablauf komplett und das unfreiwillige Karriereende war dann schon auch nochmal so ein Bruch für mich, aber ich habe auch gleichzeitig super viel gelernt und total viele schöne Erfahrungen gemacht und bin jetzt natürlich irgendwie heute da, wo ich bin, weil ich diese ganzen Erfahrungen gemacht habe, sowohl die positiven als auch die negativen.
Mhm. Wir haben dieses Projekt Kick It Like Lira vorhin angesprochen und ich fand es ganz spannend, dass ihr seid da jeweils auch so ein bisschen, sind Zitate aus den Gesprächen mit euch dazugestellt worden und bei dir war das, nach einer Niederlage kann ich erstmal schlechte Laune haben, aber dann betrachte ich die positiven Aspekte meiner Leistung und ziehe mich daran wieder hoch. Kommt in Verletzungsphasen letztlich irgendwann so ein Punkt, wo das nicht mehr funktioniert, weil das, woran man sich hochziehen kann, in so einer sehr langen Verletzungsphase dann nicht mehr ausreicht?
Ja, voll. Also das ist natürlich auch, also das Zitat ist jetzt, das hört sich natürlich gut an, das ist in der Praxis tatsächlich dann auch nicht immer so. Also ne, irgendwie meine Mama, mein Freund oder so, wenn die mich nach dem Spiel gesehen haben und dann war er jetzt auch mit mir nicht gut Kirschen essen, wenn ich da nicht zufrieden war. Das hat man dann natürlich irgendwie versucht, sich daran hochzuziehen, aber auch wenn man Spielerin ist, dann klappt es nicht immer, ne? Und dann sind es manchmal Sachen, die man in der eigenen Hand hat, irgendwie, dass man unzufrieden ist mit seinen eigenen Aktionen, aber das können auch Sachen sein, dass man sauer ist auf den Trainer, weil man nicht gespielt hat oder so, wo man dann irgendwie dann in dem Moment gar nicht so viel machen kann. Genau, andererseits muss man dann ja auch wieder, um in der nächsten Woche wieder zu spielen, muss man dann sich schon schnell sammeln und das wieder anders, also das wieder so ein bisschen umstrukturieren im Kopf, aber genau, das war jetzt nicht die Antwort auf deine Frage. das war mit den...
Ja, also steckt ja schon ein bisschen drin, also dass die Frage, ob man eben in so einer langen Verletzungspause dann irgendwann nicht mehr genug hat, woran man sich hochziehen kann, weil die positiven Erlebnisse halt ja natürlich ausbleiben.
Ach so, ja, genau. Ja und nein, weil du dann, also du bist dann halt komplett, also dein Alltag ändert sich dann ja durch eine Verletzung zu 100%. Du bist ganz anders, du bist den ganzen Tag irgendwie 5-6 Stunden in der Reha und machst da dein Programm und hast dann nicht mehr die positiven Erlebnisse auf dem Platz und bist dann vielleicht total frustriert und traurig, aber du hast dann ja in deinem kleinen Kosmos in der Reha so auch deine positiven Erfahrungen. Also das hat man dann schon relativ bald. Ich glaube, das kennt jeder, der mal in der Reha war. Dann freut man sich auf einmal wie ein kleines Kind über die ersten Schritte, die man wieder machen kann. Oder wenn dann auf einmal der Reha-Trainer mal einen Ball mit dazu nimmt. Und wenn es nur ist, dass der irgendwie mit dabei ist, dann freut man sich wie ein kleines Kind und ist glücklich. Und wo man sonst, wo das halt Alltag ist, wo man jeden Tag irgendwie mit dem Ball ist und über das man sich dann einfach nicht so freuen kann. Deswegen glaube ich, dass man das schon, also dass es dann schon auch oft so ist, dass man dann auch seine positiven Erfahrungen macht. Aber klar, je nachdem gibt es natürlich auch längere Durststrecken während so einer Verletzung, die einem das dann eben nicht ermöglichen.
Mhm. Würdest du denn sagen, deine eigenen Erfahrungen in der Karriere haben dein Interesse an diesen psychologischen Aspekten generell, aber eben auch im Sport mit befeuert? Also gab es vielleicht auch Sachen, wo du so sagen würdest, einfach durch das, wie der Fußball der Frauen damals auch noch strukturiert war und nach wie vor sicherlich an vielen Punkten ist, hat dir einfach auch eine bestimmte Form von Betreuung oder Hilfe gefehlt, die du jetzt vielleicht durch deine Forschung selber mit einbringen möchtest in den Sport?
Ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall bei den Frauen noch Nachholbedarf, dass da einfach mehr professionelle Sportpsychologinnen mit an Bord sind und mehr in den Systemen integriert werden. Das auf jeden Fall. Also ich weiß auch noch damals, da war ich noch ganz jung, irgendwie da habe ich noch bei den Jungs gespielt und war dann aber schon in der U-Nationalmannschaft und dann habe ich mir mein Schienbein gebrochen und dann war ich ja raus aus dem System erstmal, also aus dem DFB-System und dann gab es halt nichts mehr. Also dann hatte ich bei den Jungs natürlich weder irgendwie eine professionelle Reha noch irgendwas und das so funktioniert es ja nicht. So kann man ja nicht als Verband mit seinen mit seinen Talenten umgehen. Und ich glaube, da ist schon auf jeden Fall was nach vorne gegangen. Also das ist auf jeden Fall natürlich in den letzten Jahren deutlich professionalisierter und trotzdem glaube ich, dass es gerade im Nachwuchsbereich, aber auch in der Bundesliga, wenn wir nicht auf die Top 4 gucken, sondern auf was hinten dran steht, dann ist da auf jeden Fall Nachholbedarf, klar.
Hast du einen Verdacht, warum der Fußball sich mit diesem Thema so schwer tut? Weil es ist ja wirklich nach wie vor bei vielen Vereinen so, dass im Profibereich und bei den Frauen aufgrund, ich sag mal, der finanziellen Ausstattung ohnehin die körperliche medizinische Versorgung zwar gegeben ist und auch immer weiter ausgebaut wird, aber die psychische eben nicht, obwohl man ja auch mittlerweile so viel darüber weiß, wie eng das miteinander verknüpft ist. Das heißt, es hätte ja definitiv einfach auch positive Auswirkungen.
Ja, absolut. Ich glaube, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, bei den Frauen ist es eine ganz, ganz große Ressourcenfrage einfach, also weil einfach nicht so viel Geld im System ist dann für den Nachwuchsbereich. Ich glaube, da ist auf jeden Fall, ich glaube, denen ist schon auch bewusst, dass da sehr, sehr viel Bedarf ist. Es ist ja jetzt auch mit den Pilotprojekten für die NLZs und sowas, dass da was vorangeht, dass wir das, also hoffentlich irgendwann das auch, wie jetzt bei den Jungs, dass es strukturell deutschlandweit ist, dass es NLZs gibt und nicht nur irgendwie ganz, ganz wenige, die da professionell aufgestellt sind. Ja, wünsche ich mir auf jeden Fall. Ich glaube aber trotzdem, dass auch wenn es die gibt in den NLZs bei den Jungs auch, die Sportpsychologen, dass es trotzdem so ist, dass da auch noch das viel, viel häufiger genutzt werden könnte und dass es wichtig ist für die Sportpsychologie, dass sie nicht nur so problemorientiert oder defizitorientiert dasteht im Fußballkreis. Also ich glaube, in anderen Sportarten ist es anders. Sie sehen das viel, viel mehr als, ja, ich muss das machen, weil also im Individualsport, ich muss das machen, weil ich will besser werden und ich habe da noch Potenzial und deswegen will ich mein Potenzial nutzen, gehe zum Sportpsychologen. Und ich glaube, das ist im Fußball noch sehr defizitorientiert und irgendwie so ein bisschen, ah, du hast ein Problem, du musst zum Psychologen.
Dabei, das ist ja das, was da letztlich in deiner Aussage auch drinsteckt, ne? Wenn man in guten Zeiten diese Sachen genauso selbstverständlich mitnutzt, wie man eben auch zum, keine Ahnung, in die Krankengymnastik, in die Massage und weiß ich nicht was geht, dann stärkt man ja letztlich auch Systeme, ne?
Absolut, genau. Also es sind auch ganz, ganz viele, also jetzt mal weg von psychischen Störungen, wo wir ja dann wirklich irgendwie ein Problem haben, ne? Und dann zum Psychologen eigentlich sollten, aber jetzt prinzipiell in der, was du angesprochen hast, so diese ganzen sportpsychologischen Fertigkeiten, die sind ja trainierbar, die sind ja, also und da ist es natürlich so, wenn ich das früh genug trainiere und übe, dann bin ich besser, später viel, viel besser dafür gewidmet, irgendwie zum Beispiel mit Druck umzugehen oder ja, bei der Frauen-WM war das dann ja so ein Thema, ne, oh, jetzt auf einmal unter Drucksituation können die gar nicht ihre Leistung abrufen. Und dann war das plötzlich auf der ganz großen Bühne halt ein Problem, aber dass die quasi in der gesamten Jugend das ja niemals irgendwie üben, so groß, also mit Sportpsychologen, ist, ja, das wurde da jetzt dann vielleicht nicht so thematisiert.
Ja, das stimmt. Und dazu passt auch so ein bisschen, du hast bei der Vorstellung der Studie neben anderen Sachen unter anderem gesagt, leider wird im Fußball mentale Gesundheit fälschlicherweise oft mit mentaler Stärke gleichgesetzt. Das macht es den Betroffenen schwer, offen zu sprechen. Hast du Ansätze, Ideen, wie man das verändern kann? Also überhaupt diesen Blick auf das Thema?
Ja, ich glaube, das ist super schwierig und es ist ein mega langer Prozess. Also das ist nichts, wo man, also was jetzt von heute auf morgen funktioniert. Aber das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, weil wir wissen einfach, Depressionen und Angststörungen oder generell psychische Störungen, die sind gut behandelbar, aber halt erst, wenn man drüber spricht und wenn wir eine Kultur haben im Fußball, wo man eben sich damit, wo man dann traut, damit sich an Bezugspersonen zu wenden, an Sportpsychologen oder Therapeuten oder so, dann kann man das super gut behandeln. Aber wenn ich mich das gar nicht traue, weil ich irgendwie nicht als schwach dargestellt werden möchte oder so, dann haben wir ein Riesenproblem, weil wir das dann ja nicht behandeln können, wenn es keiner weiß. Mhm. Deswegen was auf jeden Fall hilfreich ist, natürlich immer wieder die Leute aufzuklären. Was auch tatsächlich hilfreich ist, ist, dass sich jetzt immer mehr wirklich Weltsportlerinnen auch an die Öffentlichkeit wenden mit ihren Erkrankungen, dass sie dann sagen, ja, ich habe darunter gelitten jahrelang und war vielleicht trotzdem irgendwie in der Lage, Höchstleistungen zu bringen. Also, dass darüber einfach viel, viel mehr gesprochen wird, das ist auch ein Baustein, wie das funktionieren kann.
Und um jetzt nochmal auf die TSG zu schauen, wo du das ganze Jahr durchführen konntest. Ihr habt im Anschluss Workshops mit den PsychologInnen durchgeführt und ihr steht auch im Austausch mit der Robert-Enke-Stiftung. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
Genau, wir haben uns dann direkt im Anschluss angeguckt, also ne, so, was machen wir jetzt mit den Ergebnissen? Also wir wissen es jetzt irgendwie, das ist ein Thema und genau diese Message, die du gerade gesagt hast, also mentale Stärke ist ungleich mentale Gesundheit, das war unsere Message, die wir den Trainern erstmal vermitteln wollten. Also einfach die aufzuklären, denen erstmal zu erklären, okay, was sind überhaupt die Symptome, woran könnte ich das erkennen? Dann aber auch so Sachen, ja, schaut mal her, guck mal, das kommt bei uns vor, das gibt's bei uns. Und zwar vielleicht gar nicht so selten, wie man jetzt oder wie sie jetzt vielleicht gedacht haben. Und dann zu gucken, was mache ich denn dann in dem Fall? Und haben da eben viel Aufklärungsarbeit versucht anzufangen mit den Trainern. Sind da mit denen darüber ins Gespräch gekommen. Und der Austausch mit der Robert-Enke-Stiftung, der bezieht sich vor allem darauf, dass wir jetzt eben dabei sind zu planen, diese Workshops eben auch mit den Spielern zu machen und die Robert-Enke-Stiftung hat da schon, die sind da super erfahren, die machen da ja schon jahrelang total wertvolle Arbeit. Und da haben wir gedacht, naja, bevor wir jetzt hier irgendwas individuell zusammenbasteln, dann nutzen wir doch einfach deren Expertise und Erfahrung. Die gehen an viele NLZs deutschlandweit und machen da eben auch Psychoedukation. Und dann wollen wir das so ein bisschen koppeln. Also wir versuchen dann schon auch unsere Studie vielleicht am Anfang den Spielern so ein bisschen mit auf den Weg zu geben, mit der Message, vielleicht ihr seid, ne, wenn ihr darunter irgendwie leidet, ne, ihr seid nicht alleine, also ihr seid nicht die Einzigen, weil man das ja vielleicht sonst denkt als Spieler, dass man der Einzige ist, der irgendwie so damit am Struggeln ist. Und genau, das ist so der Austausch mit der Robert-Enke-Stiftung, genau. Mhm. Und was wir auch noch gemacht haben, oder?
Ja.
Ja, genau. Und was wir auch noch in diesem Zuge, was so ein bisschen da dazu gehört, ist, dass wir jetzt angefangen haben mit der Uniklinik in Heidelberg, die sportpsychiatrische Sprechstunde, die gab es schon vorher, genau, die hat die Petra Dallmann, die ehemalige Olympionikin, die ist jetzt Psychiaterin, Sportpsychiaterin, genau, die gab es schon für Erwachsene und die wurde jetzt auch auf Kinder und Jugendliche ausgeweitet durch den Konstantin Michalas, mein Kollege in der Uniklinik, und die versuchen wir jetzt auch noch mehr mit ins Boot zu holen bei uns, bei der TSG, also dass wir einfach, dass die allen Mannschaften, dass sie sich vorstellen, haben da jetzt eine Kooperation mit der Uniklinik zusammen in die Wege geleitet und dass da einfach so ein größerer Austausch ist, dass diese Hürde nicht mehr so groß ist, sich da Hilfe zu suchen.
Mhm. Sehr spannend. Und du selbst bist bei der TSG für die U12 bis U14 zuständig, ist das richtig?
Genau, ja. Ich mache das nebenberuflich. Bin ich da ein paar Stunden die Woche für die Kleinen.
Und wie stellst du dir das für dich persönlich so vor, für deine Zukunft? Willst du in diesem sportpsychologischen Bereich bleiben und da auch bei der Jugend? Oder gibt es einen anderen Bereich, der dich irgendwie mehr reizt? Was sind so für dich gedanklich die nächsten Schritte?
Ich mache aktuell dann eben hauptberuflich meine Ausbildung zur Kinder- und Jugendtherapeutin, also Psychotherapeutin.
Mhm.
Und prinzipiell würde ich das gerne irgendwann miteinander koppeln. Aber die Ausbildung, die ist schon noch ein langer Weg. Und dann, ja, weiß ich jetzt noch gar nicht so ganz genau, wo es da sportpsychologisch für mich hingeht. Mir macht es super viel Spaß mit den Kleinen auch. Wo es da jetzt genau hingeht, das weiß ich für mich gar nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, irgendwann mal wieder in den Frauenbereich zu gehen. Also jetzt direkt im Anschluss an meine Karriere ungern tatsächlich. Also wenn man dann ja auch einfach noch da irgendwie als Spielerin alle anders ein bisschen kennt. Aber ja, irgendwann perspektivisch kann ich mir das schon auch vorstellen.
Und wenn du dir was wünschen dürftest, was durch die Arbeit jetzt angestoßen wird im Fußball, sportpsychologisch, was wäre das?
Boah, schwierige Frage. Prinzipiell würde ich mir natürlich wünschen, dass das ganze Thema einfach, ja, also ein bisschen, dass es nicht mehr so stigmatisiert wird. Also sowohl die Sportpsychologie, dass die eben nicht mehr so defizitorientiert ist, sondern wirklich auch als leistungsfördernd angesehen wird und als normal. Und für jetzt das Thema wirklich psychische Störungen würde ich mir natürlich wünschen, dass wir da, ja, dass es offen besprechbar wird, dass das vorkommt, dass wir da Hilfsangebote schaffen, dass wir diese große Lücke zwischen denen, die es gibt, und die dann letztlich angebunden werden an die Sportpsychotherapie oder so, dass die Lücke kleiner wird. Also gar nicht mal, dass wir sagen, wir wollen jetzt, dass diese Raten viel, viel geringer werden, sondern wirklich, dass wir sagen, erstmal die da wirklich darunter leiden, dass die eine gute Versorgung bekommen. Das wäre so mein Wunsch.
Ja, sehr schön. Und also gerade zu einem offeneren Umgang damit hast du bestimmt alleine mit der Studie auch schon beitragen können. Und ich hoffe, die Verlängerung so eines Themas in die Öffentlichkeit, wie wir das jetzt hier heute gemacht haben, tut das auch nochmal. Vielen, vielen Dank, liebe Lina, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Das war sehr, sehr spannend und ich bin mir sehr sicher, dass auch die HörerInnen da viel mitnehmen können.
Ja, vielen Dank für deine Vorbereitung und genau, dass du uns da so eine Plattform auch dafür gibst, dass wir da eben offen drüber sprechen können.
Super gerne. Und ein großes Dankeschön geht wie immer auch an euch, liebe HörerInnen da draußen. Ich hoffe wirklich, das ist ein Thema, was ihr ein bisschen bei euch behalten könnt, im Sinne von, dass ihr es mit euch weitertragt. Nicht bei euch behalten, im Sinne von nicht darüber sprechen, sondern erzählt anderen Menschen davon und darüber. Ansonsten genießt den weiteren Fußball- und Sportsommer. Das geht ja quasi ohne Unterbrechung weiter. Ich bin immer noch auf der Suche nach meiner persönlichen Eistonne. Vielleicht finde ich die ja jetzt zwischen den Turnieren. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Hört auf, passt auf euch und aufeinander auf. Bis dann. Ciao.